Jahresrückblick 2023, Einsendung von gedrucktes-internet, @dasholzspatel.
Ja, apropos Knackwurst.
Kackort.
Überleitung zu.
Also, wisst ihr wohl, wo ich meine Wurst abseile? Die auch manchmal knackt.
Lass uns die Kategorie mal machen, wenn der wieder da ist. Nee, lass uns mal noch mit Filmgedöns weitermachen, wo der sowieso ein.
Kommt der heute noch?
Ja, der macht ja, der muss ja ein bisschen Nachhilfe geben. Das heißt, der ist so eine Dreiviertelstunde weg oder so und dann kommt er wieder.
Boah, so lange nehmen wir doch auf. Okay.
Glaubst du, wir kriegen das?
Mal schauen. Okay. Also, ja, ich würde sagen, lass uns halt erstmal die Kategorien machen, wo er nichts zu sagen hat. Und dann, wenn er wieder da ist, dann ist er halt wieder da. Und wenn er nicht wieder da ist, dann ist er nicht wieder da. Aber ich würde sagen, machen wir das okay, mal so. Ja.
Gut. Du weißt, wozu er nichts zu sagen hat, von dem her führe du uns durch das Programm.
Lasst uns doch einfach über Regiemenschen sprechen.
Ich habe meinen.
Da hast du mich ja auf dem falschen Fuß, ne? Da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
Ich habe meinen schon
deswegen
genannt.
Deswegen lausche ich euch gebannt.
Mein Regiemensch ist David Fincher. Ich bleibe dabei. Ich habe Spaß mit seinen Filmen. ich habe mir dieses Jahr nochmal Alien 3 angeschaut und unheimlich viel Freude daran gehabt und mich wieder bestätigen können. Ja. Nach dem Ur-Alien.
Was ist denn der beste Fincher? Was ist der beste?
Der beste Fincher. Das ist schwer zu beantworten. Ich kann nur sagen, was der Fincher ist, mit dem ich am meisten Freude habe. Und selbst das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass ich mit 7 immer noch am meisten Freude habe.
Freude mit 7 ist natürlich auch ein bisschen lustig, ne?
Bitte? Naja, Freude.
Ja, Freude und 7 ist halt auch eine gute Kombination.
Es ist einfach in allen Belangen ein herausragender Film in meinen Augen. Und ganz ehrlich, es stört mich auch nicht. Es stört mich wirklich nicht, dass Kevin Spacey da mitspielt.
Ja, ne, ich meine, ist halt ein schwieriges Ding, aber.
Zum Glück sieht man ihn nicht sonderlich
lange. Weiß nicht.
Sagen wir es mal so.
Ja, hat schon seine Vorzüge, aber man muss ja auch nicht dann alles hundertprozentig verdrängen, weil da irgendwo ein schlimmer Mensch beteiligt war.
Das ist richtig.
Ich musste gerade mal
man
gucken.
Man kann ja nicht alles aus seinem Leben streichen.
Aber abseits von 7, direkt auf Nummer 2 wäre bei mir tatsächlich mittlerweile Gone Girl. Weil Gone Girl ist.
Der ist fantastisch.
Ich habe Gone Girl, glaube ich, mittlerweile 7-mal gesehen, 7-8-mal gesehen. What? Und mit jedem Mal habe ich immer mehr und mehr und mehr Freude daran. Also der hat bei mir mittlerweile wirklich Fight Club abgelöst als mindestens zweitliebster Film von Fincher.
Ich habe gerade geschaut, was er noch gemacht hat und der hat ja auch The Game gemacht, das war mir gar nicht bewusst.
Ja, klar.
Krass.
Klar.
Das ist auch so ein Film, den ich nochmal schauen möchte, weil ich habe den auch als sehr gut in Erinnerung und dass das Ende ein richtiger Arschfick war sozusagen für den Protagonisten.
Aber
den möchte ich noch mal sehen.
Er ist bei mir auch schon ewig lang her, dass ich den gesehen habe das letzte Mal. Also mit Sicherheit 6 Jahre.
Ja, soweit ich mich erinnern kann, war der großartig. Also ich habe halt so ein paar, die ich von ihm noch nicht gesehen habe, wo vor allem hier den Mank und jetzt halt den Killer. Ne? Und dann gibt es so ein paar, die habe ich halt einmal irgendwann gesehen, hier zum Beispiel Social Network, Benjamin Button und hier Golem mit dem Drachen-Tätowierungsgerät und die anderen finde ich aber eigentlich alle super. Ich meine, klar, Fight Club hat halt mit den Fans ein bisschen Probleme, ein bisschen unangenehm, aber das ist ja nicht die Schuld des Films. Ne? Und die anderen sind aber alle prima, also gegen Fincher kann man nicht viel sagen.
Das stimmt. Und alle, die du genannt hast, die kannst du dir anschauen. Wenn ich dich und deinen Filmgeschmack einschätzen kann. Ich glaube, mit Girl with the Dragon Tattoo wirst du Freude haben. Es kann sein, dass du den als ein wenig zu lang empfinden wirst, weil auch sehr lange Zeit nicht sonderlich viel passiert.
Ja.
Aber The Killer ist wirklich ein Film, wo ich sage, du wirst den mögen, weil der so gegen alle Konventionen bricht und verstößt und wirklich ein solider und guter Thriller ist, der gut strukturiert ist und der sich einfach um die komplett um das Innenleben der Hauptfigur konzentriert. Und wenn man Michael Fassbender und seine Art des Schauspielens mag, dann wird man da nicht viel falsch machen können. Ich finde, Michael Fassbender und David Fincher ist für mich so ein bisschen Match made in heaven. Also, dass die beiden vorher noch nicht kollaboriert haben, wundert mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja, nee, also, ja, der läuft ja bei uns hier auch noch im Kino. Vielleicht finde ich die Muße, mir den noch anzuschauen. Ich habe gerade noch so viel, was ich im Kino sehen will.
Selbst wenn nicht. Ich meine, das ist ja eine Netflix-Produktion. Ich nehme mal an, selbst beim japanischen Netflix wird der zeitnah dann anlaufen.
Naja. Nö, die Netflix-Produktionen, die laufen ja dann auch alle. Also das kann so lange nicht dauern. Aber ja, mal sehen, wie ich die Muße habe. Aber nee, Fincher machst du normalerweise nichts mit falsch. Na, also. Zodiac auch ein geiles Ding.
Das stimmt. Wobei ich bei dem sagen würde, der ist tatsächlich ein bisschen zu lang. Also der hat den Peak bei mir so 20 Minuten, bevor die Credits laufen, erreicht. Danach geschieht so ein bisschen unnützes Zeug, meiner Meinung nach, das dem Film keinen Mehrwert gibt.
Ja, ja. Naja, aber schon.
Aber auch Panic Room beispielsweise, der oft unter den Tisch fallen gelassen wird, ist ein sehr, sehr guter Film in meinen Augen.
Klar. Wunderbares Ding. Nee, da macht man nichts mit falsch. Gut, aber soll ich dann mal?
Bitte.
Also ich meine, es wäre jetzt halt leicht, einfach noch mal meinen Lieblingsregisseur zu nennen, aber das wäre ja langweilig. Und insofern wechsle ich dann auf sein großes Vorbild, Gakuryu Ishii, der einen anderen meiner Lieblingsfilme dieses Jahr gemacht hat. Und zwar dieser andere Lieblingsfilm, der hat den prätentiösen Titel Self-Revolutionary Cinematic Struggle. Und das ist so prätentiös, wie es klingt, 3 Stunden Meta-Masturbation, aber es ist großartig und ein Riesenspaß. Und abgesehen davon habe ich von diesem Herrn dieses Jahr, glaube ich, 15 Filme gesehen und ich habe ihn persönlich getroffen und das war wunderbar und ein sehr, sehr guter Mensch, der das japanische Kino mal eben auf den Kopf gestellt hat, damals nicht aus der Uni ausgeschieden ist, damit er noch das Filmequipment leihen kann, um seine Filme zu drehen, um dann doch ohne Abschluss abzuhauen und jetzt selber Dozent ist und all so Sachen. Der hat ganz viel obskures Kram gemacht, damals halt so dieses Punk-Gedöns. Vielleicht habt ihr da mal gehört von Crazy Thunder Road oder Burst City oder auch die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Und irgendwann ist er in so Esoterik-Gedöns abgedriftet. Da habe ich so ein paar der großen Klassiker noch nicht gesehen. Und ja, jetzt hat er dieses Jahr halt einen 3 Stunden Masturbationsfilm mit seinen Studenten gedreht. Was heißt dieses Jahr gedreht? Hat er halt vor Corona angefangen und dann mitten im Film kommt Corona und dann sagt er, ja, da können wir jetzt irgendwie nicht weiterarbeiten und dann haben sie irgendwie so ein paar Szenen, wie sie versuchen, wo es so halbwegs besser wurde, dann doch wieder weiterzudrehen und es geht komplett in Meta. Esoterik-Gedöns und dann steht da ein Mädchen mit irgendwie so großen Büchern über Tarkowski und so Kram im Arm, als wäre sie die heilige Maria selbst und ist einfach nur absurder Blödsinn und ein Riesenspaß und ganz viele Leute, also den Film haben ganz wenig Leute gesehen und von diesen wenigen Leuten hassen ihn, glaube ich, die meisten und ich fand ihn super gut. Ach ja, und er hat noch einen zweiten Film dieses Jahr gemacht, das ist so ein Kollaborationsfilm, der heißt Almost People, über 4 Geschwister, die eben so fast Menschen sind, die haben immer irgendwelche emotionalen Probleme und er hat da eine Episode von gedreht über ein Mädchen, das so aus ja, so mehr oder minder aus Versehen eine Revolution startet und dann in irgendwie so Hippie-Gefilde abdriftet und so Kram. Auch ganz absurdes Zeug. In dem Film hat er aber jetzt nicht die beste Episode gemacht, da gibt's schönere, aber auch ein großer Spaß und ein großartiger Mensch und wundervoll. Ja. Sagt er euch irgendwas? Habt ihr von dem schon mal
gehört? Nein, gar nichts.
Tatsächlich nicht.
Wunderbar. Nee, also gerade seine ersten paar Filme, wie gesagt, hier dieser Crazy Thunder Road, der ist in England raus und der Burst City ist auch in England raus. Also sie sind auch problemlos zu kriegen und die sind halt stilistisch auch Wahnsinn. Der Crazy Thunder Road fühlt sich ein bisschen an wie so ein Low-Budget Mad Max im 80er-Jahre-Japan, wo du auch irgendwie so eine Biker-Bande hast, die von anderen Biker-Bande angegriffen wird und ihr Plan ist, lass uns mal den Faschisten rufen, der wird uns schon helfen.
Immer eine tolle Idee.
Szene. Ja, wenn du halt sonst keine Alternative hast. Ne? Und dann werden sie anschließend vom Faschisten gerettet und in so eine komische Pseudo-Privatarmee gezwungen. Es ist ganz, ganz großartiger Schwachsinn. Ja, kann ich nur empfehlen. Lisa, hast du denn irgendwen, den du dieses Jahr anpreisen möchtest?
So. Boah, nee, habe ich tatsächlich niemanden. Ich habe dieses Jahr einfach alle Star Trek-Filme gesehen. Also habe ich quasi immerhin sehr viele Filme von Leonard Nimoy und William Shatner gesehen. Ja.
Ja, aber du hast doch dann auch Regiearbeit von, wie hieß er denn hier, Riker? Der hat doch auch mal Regie geführt,
ja,
oder nicht?
Ja, klar. Ach, doch. Der führt ja auch häufig bei, sag ich mal, den normalen Serien, Star Trek Serien Regie und die sind meistens gar nicht schlecht, die Riker Folgen, also die Folgen, wo er Regie geführt hat. Der hatte schon ein Händchen für, tatsächlich.
Ja. Hm. Aber ganz, ganz kurz, was ist denn dann dein favorisierter Star Trek Film?
Boah, es gibt ja so Lieblinge, wie zum Beispiel hier Zorn des Khan, den finden ja alle irgendwie toll, oder auch den
ich bis heute nicht fertig gesehen habe.
Ja, das ist auch okay.
Ich kenne Ausschnitte.
Oder hier, manche Leute finden den ja auch gut, wo sie in der Zeit zurückreisen, um einen Wal aus dem 19. Jahrhundert, genau, fand ich ganz übel. Also ich mag diesen Mix mit haha, lustig überhaupt nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist aber genau das, was viele so großartig finden.
Ja, ich weiß gerade nicht, welcher Film das ist, aber, also ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber es gibt eine Auseinandersetzung mit den Klingonen, wo eigentlich Frieden geschlossen werden soll. Ist das First Contact?
Nee, das muss der sechste sein. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Genau, den
habe ich auch noch nicht gesehen.
Aber
das ist der Klingonenfilm.
Den fand ich sehr, sehr spannend und gut. Und ja, natürlich den mit der Borgkönigin. Die war auch super.
Ja, das ist First Contact. Ja.
Genau, ja. Ansonsten war da halt auch viel Müll dabei. Und also, ja. Gerade die Shatner-Sachen, die sind halt einfach, nee, also, nee. Das ist nicht meins, so richtig.
Ja. Wie stehst denn du zu den aktuelleren Filmen?
Da habe ich ja kein Problem mit. Ich bin ja tatsächlich mit dem allerersten JJ-Track zu Star Trek erst gekommen.
Ja, den mochte ich auch noch.
Genau, den schaute ich und dachte, ich möchte mehr davon. Dann habe ich die Originalserie versucht zu gucken, was ich dann relativ schnell aufgegeben habe. Und dann, ja, so langsam TNG geguckt, dann Deep Space Nine letztes Jahr beendet und jetzt schipper ich mit der Voyager rum. Genau, aber mit JJ Track habe ich kein Problem. Das ist voll in Ordnung. Ist
halt ich fand die halt mit jedem Film zunehmend langweiliger.
Tatsächlich habe ich an den dritten JJ-Track gar keine Erinnerung. Da weiß ich nicht mehr, was da war.
Ja, siehst du. Das trifft es ganz gut. Aber beim zweiten bin ich mir bis heute nicht sicher, ob die Geschichte einfach so abstrus komisch war oder ob ich zwischendurch eingeschlafen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Bedürfnis, die nochmal zu gucken. Der erste war okay.
Ich freue mich wahrscheinlich, wenn ein vierter kommt und dann ist gut. Also,
ja. Ja, ja. Ja. Hast du denn sonst irgendwie was, was du anpreisen könntest für Regie?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, so bei Filmen und so bin ich so raus dieses Jahr, dass ich da einfach nicht einen Finger irgendwo drauflegen könnte.
Dann müssen wir so wohl leid. Oder übel hier, wie hieß sie denn, die Dame, die ihr Barbie gemacht
Greta
hat?
Greta Gerwig? Naja, weiß ich nicht.
Ja.
Also Lady Bird fand ich zum Beispiel sehr nice von ihr. Und
Lady Bird, Little Women. Puh. Also Lady Bird habe ich Riesenprobleme gehabt mit ihr. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, von Greta Gerwig das Einzige, was ich ganz okay fand, beziehungsweise wirklich eigentlich mag, ist Frances Ha. Aber Lady Bird, Alter, boah, ging mir dieser Film auf die Nerven. Ich kann es ja gar nicht in Worte fassen. Ja, rebellische Teenagerin hat keinen Bock auf Sacramento, bla bla, ich hab's verstanden.
Ja, siehst du, Frances Ha hast du eben gesagt, ne? Ja.
Frances Ha ist ein nettes kleines Indie-Drama.
Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist ein Scheißfilm über Leute, die scheiße sind. Punkt. Also, da war niemand dabei, wo ich gedacht habe, an dir kann ich mich festhalten.
Ja, lustigerweise habe ich genau das Problem gehabt mit Lady Bird.
Okay.
Weil ich fand die Mutter nervig, ich fand die Tochter einfach nur scheiße. Ist mir egal, dass du ein rebellischer Teenager bist, aber verhalte dich wie ein Mensch.
Ja.
Ja.
Was mir von Greta Gerwig halt noch fehlt, ist Little Women. Da hatte ich mal überlegt, ob ich das Buch zuerst lese, aber ich habe das kleine Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde, also sollte ich den einfach mal gucken. Ja.
Ja, ich glaube, ich habe ja bis heute noch nichts von ihr gesehen.
Nicht mal Barbie?
Nee, ich habe nichts.
Okay.
Nee. Von daher. Oh, sie macht jetzt irgendwelche Narnia-Filme. Na, wundervoll.
Narnia ist auch so eine Reihe, die eigentlich nicht mehr neu aufgelegt werden müsste, aber okay.
Ja, nee. Braucht eigentlich niemand mehr.
Regie-Mensch. Also, oh Gott, Regie-Mensch, Regisseur und Regisseurinnen. Ja, also wenn ich jetzt da nach dem Film gucken gehe, würde ich jetzt mal sagen, ich mache es einfach mal ganz klar. Ich verweise nochmal auf den Jörg Buttgereit Podcast mit Michael und sage einfach Jörg Buttgereit.
Regiemensch, Heinz Emich Holz und Koji Wakamatsu laut Letterboxd. Aber auch Naomi Kawas und Liu Wei.
Regiemensch. Ja, zu Regiemensch, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so den einen Lieblingsregisseur, vor allem jetzt im Jahr nicht, aber mir fällt da doch einer ein, der quasi auf meinem Radar erschienen ist, und zwar der gute Sakamoto, der Baby Assassins gemacht hat. Ich habe dann von ihm auch noch den Yellow Dragons Village gesehen und den Film mit dem Hausmeister möchte ich auf jeden Fall noch ansehen. Und ja, jedenfalls ist der Yugo Sakamoto einer der so spannendsten Regisseure auf der Bildfläche, also unter den neuen quasi. Und ich bin echt gespannt, was da von ihm noch kommt. Also gerade, ob es dann nach Baby Assassins 3 noch mit der Reihe weitergeht oder ob er dann irgendwie andere Projekte macht. Ja, wäre so mein Regiemensch des Jahres. Ja, ich hatte den nicht auf dem Plan, jetzt ist er da. Von mir aus kann auch nächstes Jahr auf der Nippon Connection der Rising Star Award an ihn gehen. Ja, und
Director? Who's your favorite director this year? And this could be, it says interpret as you want here, so I'm going to assume this could be video game director, it could be whatever. So, what do you think?
So this was a bit of an interesting one even for me, because I would have to say that my director of the year is Rian Johnson.
Yeah.
And the reason why I say that is that I started watching a series he directed called Poker Face. And although I haven't finished the season yet, the premise of it is really strong and it's really, really, really well directed. It's kind of, after you get past the first episode, it becomes episodic in nature. It's all about kind of chronicling this person, you know, dropping into different contexts and figuring out different crimes. And to try and keep spoilers to a minimum, like the episode, the first, you know, 20 minutes or so will start with the premise and what happens. And then you find out afterwards that she was there all along, and then kind of plays back what happened in the context of her being there and her piecing everything together. It's so well shot. It's you completely forget that in the first, you know, 20 minutes or so, she's even going to be there. It just, oh, it's a really good series. I really highly recommend people watch Poker Face. It's really, really good.
Yeah, Ryan Johnson's a damn good director. I've not watched a lot of his stuff, like, but he definitely has chops, like, for sure. I highly rated him. I even liked The Last Jedi enough, man. You know, it has problems, but I thought it was fine, especially because of the directing. Like, it had like a good, like, emotional through line with how it was shot.
See, that's why it was a bit of a surprise to me, because I did not like The Last Jedi.
Yeah, I know you didn't. I remember us talking about that. Yeah, you were very much on the side of not liking it.
Yeah.
And it has problems. I get why people don't like it. So yeah, for me, director, like, I would be saying like David Lynch for like Twin Peaks, but honestly, gotta give it up to Sam Lake, the creative director slash writer of Remedy Games slash the Remedyverse. I know he was principally involved in a lot of the actual shooting, like quote unquote shooting. It's a video game camera, so it's all virtual movement and everything.
Yeah.
He was involved in a lot of the writing and how that all plays out. And there's a lot of mixed media in Alan Wake 2, especially with live action segments, which are excellent. Like, Alan Wake could be a TV show at this point with them also helming it, and it would work perfectly fine because it's so well done. Like, it's been crazy for me because my favorite directors and game designers are pretty set in stone. They don't usually change. Usually I would get someone on the periphery and go, oh, they're pretty cool or whatever, but I don't think I've ever had someone come in and smash that and go like, no, this guy's one of my favorite directors and this is one of my favorite game studios of all time, 100%. And this has only happened over the last 2 months, so I'm a little bit mind-fucked by that, you know, yeah. The fact that someone has swooped in that's been around for years that just has totally gone under my radar. So apologies if you are one of the people, I'm sure someone has out there before, who's told me to get on Alan Wake and stuff, because I've left it way too long. But I'm making up for it now with my obsession.
Yeah, we should have prefaced this by saying take a shot anytime there's a reference to the Remedyverse.
Oh my god, yeah, like I still have some notes about Remedyverse here, but okay.
Oh no, there's more!
Yeah, I actually don't think I've got anything else to say, really, but I've noted stuff down. Anyway.
Shot.
Yeah, I'd be fucking blurred if we did that. Right, okay, so director's down.
Regie Mensch. Ja, Regie Mensch diesen Jahres. Ja, ein bisschen schwierig. Bei mir, bei den Stats wird wahrscheinlich der Regisseur, den ich am meisten gesehen habe in diesem Jahr, das wird wahrscheinlich der Wu sein. Generell auch super zu sehen, dass John Wu jetzt wieder da ist, eben mit Silent Night. Obwohl jetzt Silent Night jetzt leider Gottes auch durchwachsene Kritiken bekommt. Ja, gut, bei mir eben Regisseurin mit 9 Filmen John Woo in diesem Jahr, 6 Filme Jackie Chan, 4 Filme Yuen Woo Ping, 4 Filme Paul W.S. Anderson, Kinji Fukasaku 3 Filme, Sam Raimi 3 Filme, Corey Yuen 3 Filme, Takeshi Kitano 3 Filme, Sammo Hung 3 Filme, Park Chan-wook 2 Filme. Achso, ja, mit Lady Vengeance und Old Boy, weil ich ja diesen Box fertig geguckt habe. Aber ja. Regiemensch des Jahres 2023. Boah, das ist hart. Also, ich kann da echt nicht viel sagen. Ja, liegt auch einfach daran, weil ich halt eben in diesem Jahr sehr, sehr viel Rewatches hatte von älteren Filmen. Aber ja, für mich wird das halt John Woo bleiben. Auch wenn der mit Silent Night wahrscheinlich einen durchwachsenen Film gemacht hat. Ich habe das leider bis jetzt noch nicht gesehen. Und leider wird das auch nicht bei mir im Kino gezeigt. Aus irgendeinem Grund. Vermutlich, weil die Nachfrage nicht so groß ist. Ich weiß es nicht. Und dubiose Labels bringen ja jetzt, weil John Woo ja jetzt wieder ein Thema ist, die bringen sie Kid the Killer und Hardboiled wieder raus. Mit Artwork von Hong Kong Rescue. Hust, hust.
Keine Ahnung. Also da beämmelt sich wirklich die internationale Fangemeinde rund um die Hongkong-Filme, dass ein fucking Blumenladen dafür verantwortlich war, dass The Killer neu geprüft wurde und jetzt endlich mal von der Indizierung gestrichen wurde. Ja, sehr, sehr, sehr seltsame Sachen passieren in dieser Filmwelt.
Ja, mache ich weiter mal. Genau, die meisten Kategorien, die hatten wir schon. Regiemensch. Da muss ich auch wieder ganz klein bisschen schummeln. Ansonsten würde ich halt, also wenn Lieblingsregiemensch an sich erstmal, ich hörte von Michael, dass er ja, wie hieß er, Shinya Tsukamoto besuchte auf einer Vorstellung seines neuesten Filmes, nämlich Shadow of Fire heißt er hier, glaube ich heißen. Und dass Shinya Tsukamoto da ein super Typ zu ihm ist, das finde ich per se schon mal gut, wenn das jemand macht. Aber das ist ein bisschen zu, das betrifft mich ja nicht so richtig. Also, und das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken können jetzt, ist natürlich Sam Lake, der Typ von Remedy Entertainment. Der zählt als Regiemensch, denn Director, Regie und so. Wir haben nicht spezifiziert, dass es um Filme geht. Also es ist ziemlich eindeutig Sam Lake, der Mensch hinter Alan Wake und Control.
Gut, wie sieht's denn aus mit einem Regiemensch des Jahres?
Regiemensch des Jahres, boah.
Ja.
Also da mein Podcast ja Altstadtkino, Filme des verborgenen Kinos heißt, nehme ich ja immer gern eher Unbekannteres, um da den Leuten mal eine Stimme zu geben. Und jetzt, um nicht Martin Scorsese zu nennen, weil ich nämlich seinen neuesten Film ganz, ganz großartig fand, Killers of the Flower Moon.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Grandios. Da nehme ich jetzt einfach mal. Was nehme ich denn da? Ich würde sagen, Regisseur des Jahres nehme ich einfach mal. Todd Haynes. Ist jetzt aber auch nicht so unbekannt.
Der Name sagt mir was.
Genau, der hat jetzt kürzlich den Film gemacht, May, December, mit Natalie Portman und Julianne Moore in den Hauptrollen, was so ein ganz verquicktes psychosexuelles Drama ist, wo es um, ja, ich weiß nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt auf den Film eingehen. Auf jeden Fall Todd Haynes. Regisseur des Jahres, ich habe dann noch ein paar Sachen von ihm nachgeholt. Dark Waters habe ich dann noch gesehen danach, aber jetzt erst kürzlich eigentlich. Und vielleicht kennen ihn manche auch noch aus Filmen wie, der hat zum Beispiel diesen ersten David Bowie Gedächtnisfilm gemacht, der aber nur quasi oberflächlich auf ihm basiert, nämlich Velvet Goldmine, also genannt nach einem David Bowie-Song, wo Jonathan Rhys-Meyers diese David Bowie-Figur spielt und auch noch Ian McGregor quasi so einen Iggy Pop-Verschnitt. Und den fand ich damals ganz großartig, weil der so diesen Glam-Rock-Spirit eingefangen hat. Und der macht halt ganz viel aus der Musikszene. Der hat zum Beispiel die Dokumentation gemacht dieses Jahr, die jetzt auch bei Criterion erschien, zu Velvet Underground. Ja, der macht ganz viel so, ja, wie soll ich sagen, also erinnert mich manchmal so vom Stil auch ein bisschen an so einen Steven Soderbergh, der so mal kreuz und quer irgendwie durch die ganzen Genres durchgeht, aber immer so was ganz Intimes irgendwie und Persönliches mitschwingen hat. Also May, December hat mich auch irgendwie total erinnert an Sex, Lies and Videotapes, so vom Stil her.
Ah. Ja.
Irgendwie so, auf jeden Fall finde ich ihn super spannend als Regisseur. Es gibt aber noch einiges, was ich noch nicht gesehen habe von ihm, aber ich bin bisher, das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich immer große Klasse.
Ich finde es gerade lustig, dass du seinen bekanntesten Film komplett ignoriert hast.
Okay.
Carol.
Ja, genau, Carol hat er. Genau.
Der ist total super.
Ja, genau, den hat er Carol ja vor ein paar Jahren gemacht.
Ja, 2015 schon wieder.
Ja, der sich ja so einer Saul-Leiter-Fotografie-Ästhetik bedient. Musst du dir mal Fotos von Saul-Leiter anschauen und Screenshots von Carol. Da ist die Ähnlichkeit echt verblüffend.
Ja, der ist halt gleich auch auf 16mm Film gedreht.
Ja, genau.
Sieht ganz interessant aus.
Genau, so ja. Ganz wie du so Scheiben.
Nee, ja. So, ja. Ja, ja. Genau, Carol ist auch das Einzige, was ich von ihm wirklich gesehen habe. Ich meine, klar, Velvet Goldmine kennt man zumindest hier irgendwie so ausschnittweise, aber nie gesehen den ganzen Film.
Also Velvet Goldmine ist schon, ja, cool. Schon allein deswegen irgendwie sehenswert, weil da gibt es eine Szene, in der Jonathan Rhys Meyers Ian McGregor nackt auf einem Dach bei explodierendem Feuerwerk von hinten rannimmt. Also.
Okay.
Und das ist schon cool. Da allein das sind schon Bilder, die im Gedächtnis bleiben, sage ich mal.
Ja, ich habe ja so ein Problem mit Jonathan Rhys Meyers.
Mm.
Ich verwechsel ihn immer mit dem, wie heißt er? Indiana Jones Kumpel.
Indiana Jones Kumpel.
Ich glaube, er hat auch Gimli gespielt.
Hä? Wirklich?
Moment, nee, ich verwechsel die halt immer, weil die so ähnlich klingende Namen haben. Moment.
Ach so, aber nicht gesichtstechnisch, okay, ja, das.
Nee, aber hier, John Rhys Davis.
Ach, okay. Der sagt mir gar nichts.
Ich komme immer mit dem. Nee, John Rhys Davis ist super bekannter Schauspieler. Indiana Jones war er in den ersten dreien dabei, Herr der Ringe war er dabei. Ganz, ganz viele Filme und einfach die Namen, ich komme immer mit den Namen durcheinander. Immer wenn einer von dem Dingens da spricht, dann habe ich ihn hier im Kopf und ich denke mir, was, das ist so ein alter Sack. Lebt der überhaupt noch? Nein, der ist Jahrgang 44. Lebt der noch? Macht der noch?
Okay, krass. Aber wunderlich, weil Jonathan Rhys Meyers, der spielt in gar nicht so vielen Sachen mit. Der ist, glaube ich, dann am bekanntesten geworden durch diese Hauptrolle in Die Tudors oder so. Da spielt er, glaube ich, mit, aber ansonsten ist das alles doch eher ein bisschen unbekannter, wo er dabei ist.
Ich hab drei Filme mit ihm gesehen. Das eine ist, Mission Impossible 3 ist jetzt nicht so unbekannt.
Matchpoint, da kennt man ihn noch.
Matchpoint habe ich gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Also, ja, genau, den Woody Allen. Ne? Kick It Like Beckham habe ich gesehen.
Ah, okay.
Lustig. Ja. Und, den Alexander.
Mhm.
Alexander hier, der Oliver Stone Alexander, da war er dabei. Okay.
Mhm.
Das sind die drei, die ich kenne.
Okay, den kann ich wiederum nicht nehmen.
Ja, ist halt über den
ja, alten. Ja. Also ich kenne den Titel, ich kenne den Film und so, aber ich habe ihn nie gesehen.
Ja. Ja, ich war damals im Kino, ich kann mich nicht dran erinnern. Man sagt aber auch wieder mal, dass der Director's Cut wohl ein bisschen besser ist.
Okay.
Ja. Aber genau, Regisseure, ich würde nur ganz kurz ein paar Leute reinschmeißen, die man eigentlich kennt und die auch schon ewig lange auf meiner To-Do-Liste standen und wo ich schon ewig was sehen wollte und wo ich dann, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal was gesehen habe und noch einen, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, den ich auch dieses Jahr dann entdeckt habe und also vier Leute würde ich kurz mal reinschmeißen wollen, den ich nicht auf dem Schirm hatte, war Banmei Takahashi. Hat Door gemacht und Door 2 und den ganz fantastischen Wolf Running is Sex. Großartiger Film. Und er hat anscheinend, was ich bis eben gerade gar nicht wusste, einen der angeblich besten japanischen Filme des letzten Jahres gedreht, nämlich No Place to Go. Und den wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon sehen, habe ihn im Kino leider verpasst. Mhm. Jetzt habe ich erst recht Lust, den zu gucken.
Okay.
Ich wusste gar nicht, dass der von ihm ist. Ich habe nur gesehen, der wird überall gefeiert und gepriesen. Sollte ich mir vielleicht angucken. Mhm. Und dann habe ich ihn im Kino verpasst und seitdem noch nicht gesehen. Aber cool. Super. Muss ich unbedingt machen. Und dann habe ich endlich mal ein paar Filme von Koji Wakamatsu gesehen. Mhm. Den kennst du vielleicht.
Mhm.
Sagt er dir was?
Wahrscheinlich von Filmtiteln her dann schon wieder, aber namentlich nicht.
Ne, der hat sehr lustige Filmtitel wie Go Go Second Time Virgin oder Violated Angels oder Ecstasy of Angels oder United Red Army.
Okay.
Er ist ein interessanter Mensch, einer der ganz, ganz weit links außen Skandalregisseure. Mhm. Hier der Banmei Takahashi, der hat auch primär irgendwelche Sexfilme gedreht, also da ist garantiert auch ganz abenteuerliches Zeug dabei. Nee, aber er ist halt so einer von den ganz Radikalen. Wenn du mal so richtig schlechte Laune hast, dann guckst du ja Wakamatsu an und ja, aber eben einer der ganz großen Regisseure Japans. Mhm. Wahnsinnig essentiell wichtiger Typ, aber eben nichts, was du dir anguckst, um gute Laune zu haben. Also da ist ganz viel Vergewaltigung, Gewalt und Mord am Tagesprogramm. Mhm. Keine Freude. Nee.
Okay. Klingt spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wir so ein ganz linker, radikaler, viel experimentiertes Zeug. Super. Ich glaube, Takeshi Kitano hatte seine erste Filmrolle bei ihm.
Ah, okay.
Ja, genau. Dann habe ich noch endlich mal was gesehen von Shinji Aoyama. Mhm. Auch so einer, der 2022 verstorben ist. Der hatte hier diesen Yoika gemacht. Das ist,
glaube ich, der einzige, den ich von ihm gesehen habe.
Den habe ich zum Beispiel immer noch nicht gesehen. Aber die anderen, die ich von ihm gesehen habe, sind super und ich habe riesen Lust drauf, endlich mal nachzuholen. Ja. Ganz spannender
tollen,
Typ.
Tollen Jim O'Rourke Soundtrack, der den du ja durch einen anderen Film jetzt irgendwie dieses Jahr, glaube ich, kennengelernt hast.
Genau. Na, Jim O'Rourke kannte ich ja vorher schon von seiner Band, der Sonic Youth, aber ja, großartig. Und anderer Regisseur, Shinji Somai, der hatte unter anderem letztes Jahr kam der bei Arrow raus, der Sailor Suit and Machine Gun. Und neulich bei Third Window Films kam raus Typhoon Club, von dem ich heute den Trailer im Kino gesehen habe. Und heilige Scheiße, das muss ein wahnsinnig guter Film sein. Und ja, das ist einer von diesen ganz, ganz großen, gepriesenen Meisterregisseuren Japans, die im Ausland keine Sau kennt. Weil der ein bisschen zu spät kam, der hat irgendwie in den 80ern angefangen und dann die 80er waren ja schlecht und böse und da ist ja nichts Gutes im japanischen Kino passiert und das wird ja jetzt erst die letzten Jahre ein bisschen hinterfragt und deswegen tauchen seine Filme jetzt so langsam im Westen auf und ist super gut und super spannend. Ich hatte neulich einen gesehen, der heißt Moving, über eine Familie, wo sich Mutter, Vater scheiden lassen und die Tochter, alles eben dann aus der Perspektive der Tochter und ganz, ganz großartiger, fantastischer Film und ich werde mir noch ganz viel von ihm angucken, wo er gar nicht so viel gemacht hat, also der hat nur, wie viele sind denn das? Und so 12, 13, 14 Filme gemacht oder so.
Ja, den Typhoon also sehe ich auf jeden Fall schon vor mir. Den sollte man zumindest irgendwie Zugriff haben, ja.
Ja, wir generell ist der schwierig legal zu kriegen. Der Sailor Suit and Machine Gun ist bei Arrow erschienen, ist ganz fantastisch. Typhoon Club ist bei Third Window Films erschienen, ist mutmaßlich einer der besten japanischen Filme, die je gedreht wurden, so wird er zumindest angepriesen. Und ich glaube, er hat schon angekündigt, dass nächstes Jahr noch einer von seinen Filmen kommen soll.
Okay.
In dieser Directors Company Serie. Ich weiß jetzt nicht, welche von seinen Filmen dazugehören. Das könnte aber einer sein, der heißt Luminous Woman. Den habe ich mir neulich schon auf Blu-ray gekauft. Weil der gerade irgendwie im Angebot war und muss ich mir mal angucken. Ah ja, wahnsinnig spannender Regisseur. Sollte man sich mal geben. Also wir geht's gerade, wo immer zwei von seinen Filmen auch tatsächlich verfügbar sind.
Ja.
Gibt's eigentlich keine Entschuldigung mehr.
Klingt gut, ja. Habe ich gerade schon mal danach geguckt, weil den kannte ich auch noch nicht.
Ja, den Typhoon Club werde ich jetzt aufschieben, bis der bei mir hier im Kino läuft. Da habe ich heute Trailer gesehen. Die werden ihn dann wohl, also der macht gerade hier eine 4K-Restauration. Ja, aber da ist jetzt gerade eine 4K-Restauration im Umlauf in den Kinos und anscheinend zeigen sie den in der Ecke.
Ah ja, okay.
Finde ich gut. Ja. Sehr gut.
Nicht schlecht.
Apropos Nippon Connection und Rising Star Award. Ich habe ja bei den Filmen schon über Tokumiura gesprochen und dass sie vor Ort gewesen ist. Und zwar nämlich, um jenen Award an sich zu nehmen. Und ja, sie würde ich tatsächlich als mein Schauspielmensch des Jahres auszeichnen, weil ich sie einfach getroffen habe und das tatsächlich ganz unverhofft. Es gab ja an einem Tag irgendein Q&A oder sowas, jedenfalls gab es ein Interview mit ihr und dort hieß es, ja, am Ende kann man entweder ein Foto mit ihr machen oder Autogramme bekommen. Und ich musste dann von dieser Veranstaltung früher los, um noch einen Film zu erwischen und dachte, ja gut, jetzt verpasste Chance, muss mit leben. Und dann noch am selben Tag sehe ich sie aus einem Saal kommen und wie sie dann mit einigen Leuten von der Nippon Connection ja einfach auf der Straße stand. Ich glaube, die haben auf irgendein Auto gewartet oder so. Und ja, ich habe sie dann einfach mal angequatscht, konnte ein Selfie mit ihr bekommen und ja, ein paar Wörter wechseln. Auf jeden Fall, sie war doch viel kleiner, als ich gedacht hätte. Und ja, darum dann auch mein Schauspielmensch des Jahres. Gerade wenn man auch bedenkt, dass ich auf der Nippon Connection eh viel um sie gedreht hat und ich sie gefühlt irgendwie jeden Tag gesehen habe oder ihr fast begegnet bin. Ja, die war da irgendwie bei vielen Filmen mit von der Partie und die haben da, glaube ich, ja, jeden ihrer Filme ausstrahlen wollen.
Schauspielmensch. Also Schauspielerinnen oder SchauspielerInnen. So, besser mit Gendersternchen. Wir sind ja nicht in Bayern, hier dürfen wir noch gendern. Wen nehmen wir denn da? Also von wem habe ich dieses Jahr die meisten Filme geschaut? Ich meine, wer mich irgendwie auf irgendwelchen Social Media vor allem Instagram verfolgt, beziehungsweise auf Letterboxd, ist ja dann am offensichtlichsten, wird das vielleicht mitbekommen haben. Sonst sagen wir es ja einfach mal, wir flüstern es, ein Namen, den ihr früher noch leise ausgesprochen habt, weil es Schmuddelfilmchen war, Anfang der 2000er und davon eine Menge. Misty Monday. Aka Aaron Brown, die jetzt ganz normale Filme macht, wie immer noch sehr Indie-Bereich und auch früher schon ein paar mehr Indie-Filme gemacht hat. Genau. Wir sind bei 59 Filmen. Ich muss mal noch eins schaffen, dass ich 60 bin. 59 ist so eine Kackzahl. Die halt nun vor allem so, ja, Fetischfilme, die manchmal auch getarnt waren als Horrorfilme, weil man die früher gut auf online verkaufen konnte auf dem Markt mit VHS und sowas, ist halt Shooter direkt auf Video gefilmt und produziert, ist sie halt eine Legende geworden, weil viele ihren Namen kennen und sowas. Also sie macht immer noch Filme, ist mit weit über 40, wird ein bisschen kurz rar, blond, sieht, also man erkennt sie immer noch, wenn man genau hinschaut, weiß man, ah, das ist ja fantastisch. Genau, würde ich jetzt mal einfach so als Lieblingsschauspielerin sagen, ihr könnt ja googeln, was sie so Filme gemacht hat und wie sie heißen.
Wie sieht's denn vielleicht aus mit einem Schauspielmenschen des Jahres?
Schauspielmenschen.
Das hat mal, du hast ja schon eine verbraten, ja, für dein Promi. Ja, ja. Aber hast du vielleicht noch irgendwen, oh ja, den du dieses Jahr so richtig, richtig super fandest?
Da fällt
fandest
mir einer ein, das kann ich ja dann gleich alles schon mal abhaken unter unseren, ich weiß jetzt nicht, ob es so Kategorien technisch, also ich habe dieses Jahr sehr viele Serien geschaut. Also ja, wie viele Serien, was mir dann immer tatsächlich, seit ich mal wieder meinen Letterboxd-Account aufgefrischt habe, dann immer wehtut, weil ich die dann irgendwie gar nicht locken kann. Oder es sind immer nur so Miniserien dabei, die dann irgendwie mal durchrutschen. Da gibt es ja irgendwie so eine ganz komplizierte Technik, wie man sich da mal was eintragen lassen kann. Das hatte ich auch schon mal versucht und es ging leider in dem Fall nicht, weil das eben in dieser Database nicht gelistet war. Und zwar habe ich gesehen die Serie, australische Serie Mr. In Between. Okay. Und diese Serie basiert auf einem Kultfilm, so ein Low-Budget-Kultfilm, der heißt The Magician. Und der Schauspieler, der quasi gleichzeitig der Regisseur ist, also von The Magician, nicht von der Serie, also der heißt Scott Ryan. Und Scott Ryan ist ein super Schauspieler, der trägt quasi die Hauptrolle in The Magician, diesen Kultfilm, und auch die Hauptrolle, die auf dem Kultfilm basiert, Mr. In Between, wo es um einen Serienmörder geht, dem man so auf Schritt und Tritt quasi folgt, um den kennenzulernen, weil jemand eine Dokumentation über ihn machen will und das hat dann alles so einen Found-Footage-Anstrich. Aber ich kann jetzt zur Serie selber noch selber mehr dazu sagen, aber Schauspieler würde ich sagen, Scott Ryan, weil er das nämlich so gut und so gut rüberbringt, dass du auch dich immer so hin und her gerissen fühlst zwischen, er ist ein absolut abgrundtiefes Arschloch und Mörder und gleichzeitig ist er aber total sympathisch, hat eine kleine Tochter, um die er sich kümmert. Du kriegst dann immer mit, wie er mit seiner Tochter, die hier von einer japanischen Darstellerin dargestellt wird, Chika Yasamura heißt die. Und du kriegst, es ist quasi Serien-Auftragsmörder, also er ist eigentlich Hitman. Also es ist Hitman Slice of Life. Und die Serie macht richtig viel Spaß, also da ist auch ganz viel Witz in den Dialogen drin und so. Und der Originalfilm The Magician, der hat ein bisschen sowas Found-Footage-mäßiges eben, wo du dann auch immer wieder in diese Position kommst, wo du dich um den Kameramann fürchtest, weil du jetzt merkst, der Kameramann freundet sich mit ihm als Serienmörder, Auftragskiller an, aber es ist immer so ein ein Balanceakt zu jetzt hast du das Gefühl, dass du dich ein bisschen zu sehr in Sicherheit wiegst, jetzt stellst du aber auf einmal wieder die falsche Frage und musst jetzt vielleicht auch um dein Leben fürchten. Also da gibt es einen so einen Moment zum Beispiel, wo er irgendwie drüber spricht, ob Clint Eastwood in dem Film Where Eagles Dare war oder nicht. Okay. es geht um einen anderen Film, ich glaube Magnificent Seven oder so. Und dann sagt er, ja, da war Clint Eastwood drin. Und dann sagt der Kameramann halt, Clint Eastwood in der Uniform, das war hier Where Eagles Dare. Und dann sagt der andere so, das war Magnificent Seven. Und dann kommen halt diese kleinen, banalen, passiv-aggressiven Momente so zustande, wo du dann auf einmal eine Spannung rausziehen kannst, dadurch, dass du Angst um den Kameramann hast, weil du nicht weißt, zu was der Typ fähig ist, wenn du ihm quasi in so kleinen Dingen widersprichst. Und das macht es halt ziemlich spannend und das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie Mann beißt Hund oder so, falls du den kennst. Okay. Also dieser belgische Kultfilm.
Ja, ich weiß, was das ist. Ich habe ihn nie gesehen.
Genau, und der Originalfilm fühlt sich halt wesentlich dreckiger und garstiger an, während Mr. In-Between wirklich mehr auf die Comedy-Schiene geht. Also der lebt wirklich von diesen ganzen witzigen Dialogen und diesen Slice-of-Life-Momenten zwischen ihm und seiner Tochter, die ganz nett sind. Und dann gegen Ende der Episode zückt er dann halt auf einmal irgendwie die Uzi und schießt einen ganzen Bus mit Ganoven irgendwie über den Haufen oder so. Und du wirst wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt, mit wem du da eigentlich gerade mitfieberst. Aha, ja, also das cool. Ist echt eine gute Serie. Es war, glaube ich, die ich dieses Jahr am stärksten weggebinged habe.
Cool. Genau.
Drei Staffeln sind es, glaube ich.
Klingt doch spaßig, ja.
Australische Serie. Genau. Regisseur Nash Edgerton, den kennt man ja vielleicht. Der macht ja immer diese ganzen australischen Genre-Sachen mit seinem Bruder zusammen, der ja mehr als Schauspieler, also Joel Edgerton ist sein Bruder. Genau, den kennt man ja mittlerweile.
Ja.
Genau.
Ja, cool.
Also Top-Schauspieler und gleichzeitig halt auch Regisseur und der, da geht es mir so ein bisschen so ähnlich wie mit unserem guten Jim Cummings, der bei alles selber auf die Beine stellt und dann gleich auch noch die Hauptrolle spielt in seinem Film. Genau.
Ja, Jim Cummings muss ich ja. Das war hier der
Beta-Test.
Beta-Testmann, ne? Genau, und muss ich ja mal sagen, ich habe neulich einen Podcast mit ihm gehört.
Mit ihm, ja.
Ja. Und der war hier bei dem The Movies That Made Me.
Ah, okay.
Die haben eine Folge mit ihm. Und der klingt genau so, wie man das erwartet.
Okay. Inwiefern?
Ich weiß nicht, dass das passt alles irgendwie so hundertprozentig so zu ihm. Ich ganz, ganz merkwürdiger Typ. Also, ich meine, der ist schon sympathisch durchaus. Ja, ja. Aber ich finde das einfach sehr interessant, wie er so die Dinge sieht und wie er das so alles einschätzt. Und wie witzig er seine eigenen Filme findet und so weiter. Das ist schon alles interessant. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm gut auskäme, aber es ist eine super interessante Folge.
Ja, gut, ich meine, er muss ja überzeugt sein von seinem Zeug, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, das ist auch schon gut. Aber auch so die Filme, die er gut fand, ich glaube, einer seiner wichtigsten Filme war halt Fight Club und so Kram.
Ach, okay.
Was ja auch ein geiler Film ist, aber irgendwie denke ich mir so, ja, irgendwie ergibt das Sinn.
Dass du meinst, dass er so ein Edgelord irgendwo ist?
So ein bisschen, dass er so ein bisschen, so zumindest einen kleinen Edgelord irgendwo in sich hat.
Gute Frage, ja.
Es passt schon irgendwie alles aber zusammen.
Gut, aber interessiert mich, würde ich mir mal anhören. Ja, ich kenne nur ein Interview mit ihm, wo er mit dem, der diesen YouTube-Kanal hat, Your Movie Sucks heißt er. Und der Typ, und gegen den habe ich mich am Anfang echt ganz schön gewehrt, weil ich mochte diese Prämisse nicht. Der hat mal einen meiner Lieblings-Horrorfilme, Frozen heißt der auch, zerrissen ohne Ende.
Ah, der von Disney?
Ja, genau, der Lieblingshorrorfilm Frozen, genau, wer weiß es, ihr kennt ihn nicht. Nee, der über dieses, wo so Jugendliche in einem Schneelift stecken bleiben, die ja ausgeschaltet wird und die da oben in der Luft hängen. Und den hat er halt so dermaßen zerpflückt und kritisiert, dass ich mir gedacht habe, okay, diesem Idioten möchte ich mir einfach nichts mehr anhören. Also der ist mir höchst unsympathisch. Bis ich dann mal auf anderen Content von ihm gestoßen bin, wo er immer so Reviews macht, so kurze Reviews von so Filmfestivals und da recht guten Filmgeschmack aufweist und das für mich halt einfach so ein Ding ist, eine Möglichkeit, einfach auf unbekanntere Filme zu stoßen, aufgrund, dass da auf den Festivals ja immer so Indie-Hits, also so kleinere Indie, nicht Hits, sondern ja einfach schöne Indie-Juwelen quasi schlummern und der hatte Jim Cummings mal im Interview und da fand ich ihn ziemlich sympathisch. Also,
cool. Ja, ich sage ja, der war da auch nicht unsympathisch, aber irgendwie hat das schon so ein bisschen gepasst.
Ja, ja.
So ein bisschen merkwürdig, so ein bisschen edgelordig. Schon so irgendwie, ja, das passt schon zu dem, was er für Filme macht.
Ja, also wahrscheinlich, ich schätze ihn auch vielleicht als so jemanden ein, der, sag ich mal, schon diesen Hollywood-Spirit ein bisschen lebt, so von seiner Art her, diesen ganzen LA-Lifestyle, dieses aufgekratzte, flippige, aber das gleichzeitig dann eben konterkariert, weil er ganz genau weiß, wie es da eben funktioniert. Also er ist ja quasi so wie so ein Insider, der schon zu dem geworden ist, was er versucht quasi zu unterlaufen. Das kann gut sein, aber das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung, weil ich kenne da wirklich gesagt nichts von ihm. Also ich kenne halt nur das, was er über seine Filme transportiert und das finde ich eben große Klasse.
Ja, klar. Nee, also ich fand die Podcast-Folge auch furchtbar interessant und bestimmt kein schlechter Mensch, aber so ein bisschen.
Ja, ich verstehe es, wenn man einfach von einer Art genervt ist. Ne? Auch ein bisschen.
Ja. Nee, es ergibt halt schon Sinn, dass er einfach so ein bisschen nerviger Typ ist. Das passt schon alles. Das Gesamtbild stimmt.
Ja.
Ja. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber das Gesamtbild stimmt. Ich fand es interessant, das zu hören. Sehr gute Folge.
Okay.
Kann ich nur empfehlen. Muss ich
mal schauen.
Ja, ist gut. Aber siehst du, Stichwort Schauspielmenschen, ich möchte noch ganz kurz wen reinwerfen, den ich in unserer anderen Aufnahme nicht erwähnt habe. Das ist ja mein Vorteil hier, ich kann jetzt einfach ganz viele Sachen noch anderweitig nennen und überhaupt. Und ich bin ja seit einiger Zeit großer Fan von Junichi Okada. Kennst du den?
Nee.
Der ist eigentlich ursprünglich mal so Boygroup-Sänger gewesen. Bei einer der vielen Johnnies-Gruppen, die da hieß V6.
Okay.
Ja, und der hat halt, also die haben ja irgendwann angefangen so als Band, also als Boygroup Filme zu machen, unter anderem mit Sabu als Regisseur und die sind tatsächlich gut, die Filme.
Okay.
Das ist sehr erstaunlich und der hatte dieses Jahr zwei Filme, in einem hat er nur einen kleinen Cameo, der war aber super, der heißt Badlands.
Ah, okay.
Hast du da irgendwas von gehört?
Nee, also ich kenne Badlands, glaube ich, ist das nicht dieser, ich kenne nur den anderen, Terry Gilliam, Badlands.
Nee, ja. das war doch der andere. Wie hieß er? Der nur alle 100 Jahre einen Film macht.
Das ist doch Terry Gilliam, oder? Badlands. Nee, Tideland war das. Tideland. Das war Terry Gilliam. Ja. Badlands. Terrence Malick. Ja, das ist der
Terrence Malick.
Der hier nicht Michael Douglas, sondern
Martin Sheen.
Und CC Spacek Film, ja, genau.
Ja, genau. Das ist jetzt hier mit Leerzeichen zwischen Bad und Lands. Mhm. Und aber erstens ist das ein geiler Osaka-Film, zweitens spielt Sakura Ando die Hauptrolle, drittens haben sie den direkt vor meiner Arbeit gefilmt teilweise. Mhm. Und ich habe es nicht mitgekriegt, ich bin sehr betrübt. Und hier der Junichi, der hat ein ganz kleines Cameo, ist aber super gut. Mhm. Und der hatte auch letztes Jahr diesen, wie hieß er, Hell Dogs gemacht, den fand ich auch super.
Ah, okay.
Und
so ein Yakuza-Ding?
So Sachen. Das ist so ein Undercover-Cop-Ding. Ah, okay. Mhm. Hell Dogs, der war prima. Und dieser hier ist auch so ein Gangster-Drama-Film. Großer Spaß. Und er war noch in einem Remake von einem koreanischen Film namens Hard Days von deutschen Podcastern, geliebten Regisseur Michihito Fuji. War zur Hälfte gut, die andere Hälfte war so ein bisschen komisch. Aber egal, ich wollte ihn eigentlich nur reinschmeißen, damit ich noch kurz erwähnen kann, dass der Film The Fighter Pilot von Takeshi Yamazaki, der jetzt gerade den neuen Godzilla-Film gemacht hat, komplette Scheiße ist. Unglaublich ekelhafte Propagandakacke und niemand sollte diesen Mist gucken.
Okay.
Außer, wenn man wissen möchte, wie man die politischen Aspekte im Godzilla Minus One interpretieren soll, denn dieser hier hat genau die gleichen Ideen und sie sind ekelhaft und sehr, sehr, sehr nationalistisch und nicht gut.
Okay, willst du das ausführen oder?
Es ist halt einfach, in den beiden Filmen geht es quasi um einen Kamikaze-Piloten, der nicht stirbt und damit eben seine Pflicht quasi verweigert und von allen gemobbt wird und so weiter. Mhm. Und vordergründig prangert es halt die Regierung an, weil die halt diesen Piloten auferlegen, sich halt in ihrer Mission zu töten und das relativ ineffektiv. Mhm. Und deswegen gehen alle davon aus, das kann ja nicht nationalistisch sein, weil das ja hier irgendwie gegen die Regierung geht, aber ich meine, guck dir mal an, wie viele Nationalisten gegen die Regierung sind und so weiter. Also das passt schon noch. Nee, im Prinzip ist es erstens ganz große Heldenverehrung und kritisiert halt nicht Krieg an sich, sondern nur die Kriegstaktik. Und im neuen Godzilla wirkt es dann fast schon so, als hey, hätten wir das schlauer gemacht, hätten wir auch den Zweiten Weltkrieg gewinnen können. Und es ist alles so ein bisschen eklig. Und in Godzilla hält sich in Rahmen, da musst du schon ein bisschen nachdenken, um da hinzukommen. Aber dieser Fighter Pilot, der drückt dir das halt so richtig ekelhaft rein, mit ganz viel Pathos und Elend. Und Godzilla ist da mehr so ein bisschen auf der romantisierenden Schiene. Okay. Hier die Helden, die das Land neu aufbauen und dann eben diese Riesenechse bekämpfen, die zwei quasi Atombomben auf das Land wirft und dann die heldenhaften Bewohner, die sich dann dem Kampf anschließen und überhaupt und alles fürs Vaterland und so Kacke. Das ist im Godzilla in einem erträglichen Maße, ist dann nicht schlimmer, als du es von amerikanischen Filmen gewohnt bist. Also ich hatte mit dem Godzilla viel Spaß, das ist ein prima Film. Der hat halt diesen ekligen Beigeschmack und dieser Fighter Pilot, der ist halt so richtig Mel Gibson-Propaganda-Scheiße. Mhm. Na, wie hieß denn dieser Mel Gibson Weltkriegsfilm mit dem Typen, der sich weigert, Waffen anzufassen?
Andrew Garfield, den fand ich auch richtig furchtbar. Ich komme gerade nicht drauf.
Aber das Nationalismus-Propagandaniveau musste erwarten. Und das ist einfach
zum Kotzen. Hat sich jetzt erstmal von einer Beschreibung her gar nicht so angehört, weil es klang für mich eher so wie, weiß ich nicht, also so von deiner Erzählung her hätte man jetzt auch sagen können, wenn du das ein bisschen twistest oder ummünzt, dann kann man ja auch sagen, es ist die eine Person, die eben nicht dem Mitläufertum verfällt und eben so, wenn du das Ganze jetzt mal auf so eine Zweite Weltkriegs so Narrativ runtermünzen willst, kannst du sagen, die ist ja dann mehr so wie so ein, die Figur ist wie so ein Widerstandskämpfer, irgendwie so eine Anne Frank-Figur, die sich dem auferlegt. Und da kann man ja jetzt auch sagen, die gehört ja auch dann zu so einer Heldenfigur in dem Sinn, weil sie eben against all odds quasi sich also,
ja,
aber
ja,
klar, wenn da so Propagandasachen drin sind, wie du jetzt gerade erzählt hast noch, dann ja, dann überwiegt das halt wahrscheinlich, ne?
Ja, das Ding ist halt, das ist ja, also erstens, der Mel Gibson-Film heißt Hacksaw Ridge, der ist so richtig zum Kotzen. Und nee, das ist ja auch das Ding, was sowohl der Regisseur als auch der extrem rechte Politiker, der das die Romanvorlage für diesen Fighter Pilot geschrieben hat, wie die sich rausreden. Die sagen doch, ja, wir kritisieren doch die Regierung und wir sagen doch, dass hier dieser Tod der Leute nicht gut ist. Wie können wir denn da irgendwie Nationalisten sein? Aber das ist doch hier, wir prangern doch alles an und gucke, das sind doch Leute, die sich für was Gutes einsetzen, denn nicht sterben ist eine gute Sache. Das ist halt der perfide Kniff daran.
Sondern noch weitermachen zu können, quasi, ja.
Ja, okay. Ne, und wir, der Godzilla, der tischt dir das halt so richtig auf, so als so ein, ja, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren, aber jetzt kommt was, das ist mal mindestens genauso gefährlich wie die Amerikaner. Und diese Inszenierung von Godzillas Atem ist genauso wie eine Atombombe mit Pilz und allem. Mhm. Und er macht das zweimal. Mhm. Und die Assoziation ist offensichtlich. Mhm. Na, und jetzt machen sie es aber schlauer. Ne, in dem Fighter Pilot haben sie dann so Szenen, wo sie, unsere Flugzeuge, die sind technisch nicht mehr irgendwie auf dem neuesten Stand. Und dieses Verheizen von Leuten wird verbunden mit dem Ende des Krieges, also dass sie verloren haben. Und im Prinzip wird nur angeprangert, die Taktik ist schlecht. Mhm. Und im Godzilla haben sie eine bessere Taktik und plötzlich haben sie ein besseres Flugzeug und plötzlich besiegen sie den Gegner. Und das ist dann so ein bisschen wie so, weiß nicht, der Traum, ach, wir hätten eigentlich auch den Krieg gewinnen können, wäre die Regierung ein bisschen schlauer gewesen. Mhm. Ne, und das ist so ein bisschen eklig. Also in dem Godzilla finde ich es ein bisschen eklig und wenn du zu viel drüber nachdenkst, macht der Film ein bisschen weniger Spaß, die Monster-Szenen sind so gut. Mhm. Das ist zu verschmerzen. Ich hatte großen Spaß mit Godzilla, keine Frage. Aber in dem anderen, das ist alles so offensichtlich und plump und vor allem das Lustige ist ja, die sagen hier, diese Kamikaze-Angriffe sind komplett nutzlos, weil es die Flieger nicht mal bis zu den amerikanischen Schiffen schaffen. Und der Protagonist, der ist dann aber so ein perfekter Pilot, dass er es dann natürlich schafft am Ende, weil er sich dann doch noch opfert, um seinen Kumpel zu retten und seinem Kumpel noch einen Brief schreibt, so, kümmere dich mal bitte um meine Familie, wenn es denen schlecht geht. Und der dann eben seine Frau heiratet und so Sachen. Auch nochmal ganz fragwürdig, weil sie den eigentlich da gar nicht haben will und der rennt aber so oft zu ihrem Haus, bis sie ihm dann endlich verfällt und so scheiße, das ist ganz, ganz ekelhaft. Mhm. Zum Schluss beweist er dann, dass diese Taktik gar nicht so doof ist, weil er es ja kann. Du musst nur ein guter Pilot sein, dann kannst du auch einen effektiven Kamikaze-Angriff fliegen. Und das ist alles so dumm und eklig und das alles mit so richtig viel Zucker und heroischen Szenen und natürlich die Szene, die im Fighter Pilot als dramatischste Horror-Gruselszene inszeniert wird, sind diese japanischen Kriegsflaggen brennend.
Okay.
Ja, also, das ist so richtig, richtig eklig und das schwingt halt dann alles in Godzilla mit. Da schwingt es zum Glück nur mit. Ne, aber in dem anderen hast du dann noch so Reden wie, ja, wie wird wohl Japan in ein paar Jahren sein? Ich hoffe, unser Land existiert dann noch und überhaupt. Ne?
Okay.
So. Ja, wir müssen uns opfern für die Nation. Nur die Taktik ist doof. Es wird auch nicht drauf eingegangen, dass Japan Kriegsverbrechen begangen hat. Es wird nicht drauf eingegangen, dass wenn der Feind stirbt, das auch nicht so toll ist. Es geht eigentlich auch gar nicht um die Zivilisten. Es geht immer nur darum, es ist die armen Soldaten, die werden hier verheizt.
Okay.
Das geht nicht. Ne?
Ja,
und in Godzilla wird dann noch angepriesen, Japan, hey, der halt hat so geile Skills, der kann jetzt das Land neu aufbauen und gute Dinge vollbringen und solltest du mal einen Soldaten griffbereit haben. Mhm. Entschuldigung.
Ja.
Das
ist so, ja, da ist
problematisch.
Glaube ich. weiß ich nicht, da ist Japan halt einfach noch ein bisschen hinten dran, was das betrifft, leider.
Ich sag ja, ja. Wenn dir Hacksaw Ridge anguckst,
ja.
Amerika ist da nicht besser.
Ja, ja.
Also, das sind keine Sachen, die du nicht schon in 1000 amerikanischen
Filmen gesehen hast. Das ist, glaube ich, halt echt schwierig aus deutscher Perspektive, weil man halt in der Regel hier zu Lande reflektiert genug über sowas nachdenkt. Aber ich glaube, da ist Deutschland halt auch einfach ein Vorreiterland, was das betrifft. Schaust du dir mal ein paar Länder außenrum an, was da noch an so richtig heftigen Nationalismus so in den teilweise drinsteckt, ist auch schon problematisch. Also das ist schon.
Ach, naja, wir sind ja auf dem besten Weg, unseren Vorsprung wieder rückgängig zu machen. Also, ja, schwierig, da passieren ja Dinge in Deutschland. Das ist, ja, egal, lass uns nicht über Politik reden, das deprimiert nur. Ich habe gerade noch gesehen, wir haben noch eine andere Kategorie vergessen.
Mhm. Ja, dann mach ich mal weiter. Ich habe noch Schauspielmensch. Da könnte ich jetzt schummeln und wieder Sam Lake sagen, das mache ich aber nicht. Und den, der macht ja theoretisch auch, wie heißt das? Er ist natürlich auch Schauspieler gleichzeitig noch. Aber das wäre ein bisschen faul. Deswegen, und wir bleiben einfach bei Alan Wake, sage ich einfach, dass es die beiden Darsteller der Figur Alan Wake sind, nämlich einmal sind das Ilka Willi, der sowohl ihm sein Gesicht leiht, als auch, das klingt wie Nicolas Cage, der eben sowohl für das Modell stand, ne, als auch der ihn in allen Live-Action-Sequenzen darstellt, was also sehr, sehr viele sind. Ihr könnt den auch bei einem Video zu den Game Awards tanzen sehen, das ist sehr gut. Und sein Synchronsprecher Matthew Peretta, der ebenfalls als Schauspieler auftritt in Alan Wake und Control, aber nicht als Alan Wake, sondern als Dr. Darling, eine Figur aus Control. Also offensichtlich kriegen die alle irgendwie ihr doppeltes Honorar auf, weil die überall tausendfach auftreten. Aber wie gesagt, die müssen halt auch sehr viel Live-Action-Kram machen und die machen das beide sehr gut.
So actor can also be interpreted any way you want. So who is your favorite actor of the year?
Okay, I have to follow this theory with Poker Face and say that my favorite actor of the year is Natasha Lyonne. So that right. is the main protagonist of Poker Face. So people tend to recognize her as the frizzy-haired character from Orange is the New Black. The very raspy voice, the very deep New York accent. But she plays kind of a brand of protagonist that I absolutely adore in Poker Face. It's kind of the badass who's kind of you can perceive as nonchalant, mm-hmm. but she cares really, really, really deeply. And you can see her kind of like freaking out behind the scenes when, you know, someone she cares about is in danger or is hurt. And she's able to balance that, you know, I'm too cool for this, I'm very suave, with, oh my god, my bestie is in danger, oh my god. Like, the way she captures it is beautiful. And of course, she's just, like, every bisexual's dream. Like, come on now.
Yeah. No, like, she's a good-looking lady, I gotta say.
Absolutely. What about yourself, Dunk?
My favorite actor of the year, I gotta say, pretty far ahead, no diff, you know, is Kyle MacLachlan, who is the actor who plays Special Agent Dale Cooper on Twin Peaks. I've always seen him in a lot of stuff before. He typically plays like bit parts or like background characters. In fact, when I was talking about Twin Peaks with my mum, she mentioned that he played a husband on Desperate Housewives, which I did watch back in the day, and it just hit me like a lightning bolt. I was like, holy shit, that is him. What the, like, it was just what the hell moment. But on Twin Peaks specifically, he plays an FBI agent that's coming to a small town, and not only is there an obvious difference from like a guy who's like a big city slicker coming into a small town of like basically bumpkins, you know, they try and figure out a murder, he's also just weird in his own right, and he's able to play this effortlessly, and it's not annoying, and it's extremely endearing. I don't think it's possible to watch the show and not love Dale Cooper. You're rooting for him the whole way to figure out what's going on. He's got great catchphrases. They're all delivered completely straight. And he's just a bit bonkers. He's one of the elements of the show that keep you guessing, because I guess, like, you would expect probably from earlier when I said it, like, the townspeople you might expect to be the craziest part of the show. No, it's when it goes back to the FBI guys trying to they figure everything out. He's somehow crazier than the rest of them. It's great. I love him in that role, and absolute, like, I find it so sad that I haven't seen him in anything really, really big since then, because damn, you know, that guy can act, you know, he can act real well. So I guess Twin Peaks is his legacy, and that's fine. I've really enjoyed him in it. So that's mine. So we'll move on here.
Schauspielmensch, Michio Akiyama.
Ja, aber gut, dann sind wir gleich mit den Regiemenschen durch. Wie sieht's denn mit Schauspielmenschen aus? Lisa, hast du da mehr zu bieten?
Da habe ich einen auf der Liste. Ich habe einen dicken, fetten Crush auf einen koreanischen Schauspieler namens Yoon Bin. Er ist groß, er ist wunderschön. Er hat so ganz kleine Grübchen beim Lächeln. Und ja, ich bin einfach nur verknallt in den. Es ist richtig schlimm. Also es ist wirklich fangirly.
Wo hat er denn mitgespielt?
Unter anderem bei Crash Landing on You. Das ist koreanisches Drama. Und zwar ist natürlich die mega coole, erfolgreiche Influencer-Frau macht einen Werbespot für ihre neue Kollektion, für Sachen, wo man so beim Sport und beim Paragliding mit rum aussehen kann. So. Leider, leider Gottes ist es so, dass bei diesem Dreh dafür kommt ein Wirbelsturm, ja. Und sie als Südkoreanerin landet wo?
Nordkorea.
Exakt. Und er, der irgendwie in der Armee ist und da irgendein Hauptmann findet sie und ja, sie sind natürlich so ein bisschen ineinander verknallt, aber geben das beide nicht zu und ach, es ist einfach so, dafür wurde das Wort swoonworthy erfunden. Man sitzt die ganze Zeit so da und denkt, ach, und es dauert auch unfassbar lange, bis sie sich küssen und bis da überhaupt mal was passiert. Aber es ist so, ach, und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Bock auf Schmachtfetzerei hat. Die erste Hälfte, also bis, ich glaube, Folge 8 oder so, sind sie in Nordkorea und dann sind sie später noch in Südkorea. Obwohl ich das leider ein bisschen die schwachere Hälfte finde und auch die Nebenhandlung ist so, naja. Aber ja, das war eins der K-Dramen, wo ich gesagt habe, ach, wie toll. Und dann habe ich mit ihm noch Secret Garden gesehen, auch so ein Schnulzenscheiß. Was mir ehrlich gesagt teilweise ein bisschen zu übergriffig war. Also Männer waren sehr viel Scheiße zu Frauen und er hat auch die weibliche Hauptrolle gegen ihren Willen geküsst und so. Also es war wirklich ganz, ganz grenzwertig. Aber dieser Mensch ist einfach so schön, dieser Yoon Bin, dass ich da irgendwie drüber hinweggucken konnte. Das ist so mein Crush des Jahres. Das ist ganz schlimm, ja.
Ist schon ein sexy Bursche.
Es ist schlimm, ja.
Ja.
Ja, und vor allem ist der so einfach, sag ich mal, der hat ein erwachsenes Gesicht, so. Und ich, weil bei K-Drum gibt es halt einfach so oft so jungenhafte, jünglingshafte Figuren, wo ich gar nicht irgendwie mit mich identifizieren kann, was die Frau an dem so toll findet. Und da war sein Gesicht einfach so eine gute Rettung für mich. Ja.
Okay.
Ja, I'm weird, aber ja.
Nee, da bist du, glaube ich, in Linie mit ganz, ganz vielen, vielen anderen Menschen. Also das war ja hier der große Hit. Also letztes Jahr, ich konnte keine Schülerin bei mir fragen, was sie so zuletzt gesehen hat, ohne dass diese Serie aufkam. Und alle sind da so, ne? Also,
ja, es ist halt auch.
Du bist da in guter Gesellschaft.
Perfekte Formel, so. Ohne Scheiß, ich habe so viel K-Drama geguckt dieses Jahr und mein kompletter Netflix-Algo ist komplett zerschossen, weil mir nur noch so koreanischen Schund irgendwie angeboten wird. Aber ich bereue es echt nicht, weil es ist einfach ganz andere Art zu erzählen, wie, sag ich mal, was Westliches. Das wäre alles viel geradliniger.
Ich bin halt noch traumatisiert von meinen zwei koreanischen Serien, die ich gesehen habe.
Welche?
Und das eine war die koreanische, das koreanische Remake von Hanayori Dango, das ist schon elend alt. Und das ist schon auf Japanisch beschissen und das ist auf Koreanisch noch viel, viel schlimmer. Die schlimmste Szene war, dass die Protagonistin irgendwann in einem Pool drohte zu ertrinken, wo das Wasser so etwa hüfthoch war. Aber es muss ja dramatisch sein.
Ja, wenn, hallo? Ja. Kann doch sein, dass sie nicht schwimmen kann und dann Angst und dann fällt man hin und dann ertrinkt man.
Auf jeden Fall, so. Unbedingt. Ganz, ganz schreckliche Serie. Und das andere ist eben Squid Game, was ich relativ scheiße fand.
Ja,
ich weiß nicht, warum das so erfolgreich war.
Verstehe ich vollkommen.
Es ist für mich ein komplettes Mysterium.
Hm. Also ich fand's.
Du hast halt die Spiele, wo du bei jedem Spiel weißt, wer sterben wird. Du hast diesen vollkommen überflüssigen, weil er nichts erreicht, Nebenplot mit dem Polizisten. Warum ist das überhaupt drin? Was gibt mir das? Das gibt mir keine Erkenntnis. Das Einzige, was es mir bringt, ist, dass ich zum Schluss denke, oh, der eine von den ganz Oberbösewichten, der ist natürlich schwul, weil die halt böse sind offensichtlich, ja, oder was, keine Ahnung. Ne, und ich kann es nicht mal richtig hassen, ich finde es einfach so meh. Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, wie das so erfolgreich werden konnte. Jetzt kommt ja Staffel 2 oder läuft die schon?
Die läuft noch nicht.
Jetzt läuft ja dieser Reality-TV-Ableger davon.
Ach du Schande, ja. Wo sie ja gesagt haben, dass das Antikapitalistische ja nicht irgendwie angelegt oder nicht so wichtig war.
Nee,
großartig.
Nein. Mhm. Nur der Kern der Serie, aber naja.
Ja, ja. Oh Gott. Ach, großartig. Ja. Nee, ach, wie, es ist nicht mal so eine richtig schlechte Serie. Es ist einfach nur gemessen am Erfolg ist es mir ein Rätsel.
Aber wenn du mal, ich habe auch so ein paar so Rache-Sachen geguckt und The Glory war eine sehr gutes Rache-Drama-Serie. Okay. Die war wirklich gut und ansonsten empfehle ich ja Kingdom ganz gerne. Das ist diese
Zombie-Serie
im Feudalen. Genau, war auch super.
Hast du denn den Film dazu geguckt? Ja. Prequel?
Ja, den haben wir auch dieses Jahr erst geguckt. Der hat mir leider nicht so zugesagt. Da hat mir irgendwas gefehlt. Ich kann aber den Finger gar nicht so drauflegen. Das,
okay.
Ja.
Ich habe nämlich beides noch in meiner Watchlist. Ich habe von der Serie habe ich vielleicht so 20 Minuten der ersten Folge gesehen und dachte mir, so ganz catcht es mich nicht. Vielleicht bin ich aber auch nicht in der Laune dazu. Eines anderen Tages. Und das ist jetzt auch schon locker ein Jahr lang her.
Ja.
Ja.
Nein, also wenn du Bock auf Zombie hast und schnelle Zombies und Gewaltzombies. Geh dahin.
Ja, habe ich halt nicht.
Ja, und dann ist
ich bin satt, was Zombies angeht.
Da ist halt auch noch so ein bisschen Hofintrige und so dabei. Also, ich finde es eine gelungene Mischung einfach.
Okay. Mhm. Nur noch meine 2 Cent zu Squid Game, auch wenn das, glaube ich, nicht dieses Jahr rauskommen ist, sondern vor 2 Jahren oder so etwas. Ist schon ein bisschen her, wie ich sowas gefühlt.
Schon eine Weile her.
Ich würde diese Serie mit einer japanischen Serie zusammentun, weil ich bei denen sehr viele Parallelen sehe und die beide einen sehr, sehr guten Leumund haben. Squid Game war nur deutlich erfolgreicher und ist irgendwie in die Popkultur eingegangen, habe ich so das Gefühl. Wo ich bei beiden sagen würde, ist okay, aber ich verstehe nicht, warum die ganze Welt das feiert. Ja, also es ist... Ja, ist da, also so richtig scheiße wie du finde ich es nicht, lieber Michael, aber es ist eher so, Schulterzucken, mehr habe ich nicht dafür übrig, also eine Zeitstaffel werde ich mir nicht anschauen. Die japanische Serie dazu, die ist auch so ein bisschen eine Spielshow, unter Anführungszeichen, nämlich Alice in Borderlands. Ich fand Alice in Borderlands kackenlangweilig.
Ja, fand ich deutlich besser.
Nee, ich nicht.
Jetzt ist es nicht natürlich. Okay.
Sorry, ich kann mich kaum noch an etwas erinnern. Ich weiß nur, das hat der Typ gemacht, der die ganzen Anime-Verfilmungen macht.
Genau.
Sato, irgendwas Sato heißt er. Ich habe mir das nur wegen seines Namens angeschaut, weil ich Inuyashiki zum Beispiel richtig cool fand. Und I Am a Hero noch um einiges geiler fand. Ja. Aber ich habe die Serie gesehen und dachte mir, nee, Alter. Also ich weiß nicht, ist das die dritte Folge oder irgendwie so etwas, wo der Protagonist und die Protagonistin gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes hinfliegen mit einem Dive und ein Buzzer zeitgleich betätigen müssen. Da war es für mich schon vorbei. Weißt du? Da war es für mich aber sowas von vorbei. Und alles, was danach noch kommt, ja,
es war schon derb abstrus.
Villa und dem Typen, der die ganzen Karten sammelt und legt mich am Arsch, habe ich gesagt, ne. Also wirklich, ne. Hau mir ab damit. Ja.
Also ich fand die erste Staffel deutlich besser als die zweite. Ja. Aber ich find's insgesamt auf jeden Fall stimmiger und schlüssiger und deutlich besser als Squid Game.
Kommt bei Alice eigentlich eine dritte Staffel?
Ja.
Na, war ja auch so ein bisschen cliffhangerig, das Ende, deswegen.
Also ich fand's Ende eigentlich relativ final abschließend und hätte jetzt nicht mehr gebraucht, aber anscheinend geht der Manga wohl auch deutlich weiter, oder war es eine Buchvorlage? Ich habe es gerade vergessen.
Ich glaube, es war ein Manga.
Aber anscheinend geht es da weiter und anscheinend kommt auch eine dritte Staffel und ich werde dem zumindest mal eine Chance geben. Also,
ja.
Ja. Ne? Wenn es wieder mehr wird wie die erste Staffel, dann ist das
ja, das wäre okay. Ganz cool, das stimmt. Ja.
Ja, die zweite hast du schon recht mit dieser Villa und auch wie es am Schluss aufgelöst wurde und so weiter. Naja. Nicht gerade der große Höhepunkt, ja. Aber ja, ich fand es immer noch stimmiger als den Tintenfisch.
Wir waren ja auch eigentlich bei den Schauspielmenschen, bevor ich nach Korea abgeglitten bin.
Ja,
richtig, das ist ja auch okay.
Schauspielmensch, meinen habe ich ja noch gar nicht genannt. Theoretisch hätte ich zwei, aber den zweiten würde ich mir für den Promi aufheben. Darf ich cheaten?
Cool. Was
soll ich beide nennen?
Nee, dann hebt ihr doch den einen für den Promi auf.
Okay. Dann mache ich mal so. Mein Schauspielmensch dieses Jahr wäre Pedro Pascal. Denn, ich habe dieses Jahr drei Serien gesehen, wo er mitspielt. Eine fand ich richtig geil, eine eher so, naja, und die dritte ist so, ich verstehe nicht, warum die ganze Welt das feiert. Ihr könnt euch...
Lass mich mal raten.
Bitte.
Mandalorianer?
Nein.
Ist der dabei?
Nein.
Ah, schade, nee, dann habe ich ja nur noch hier diese Videospielverfilmung. Und das wäre bei mir in der Kategorie raff ich nicht.
Okay, das wäre bei mir eine der Top 3 Serien des Jahres.
Okay, krass. Krass. Mhm.
Was, Videospiel? Achso, Last of Us.
Genau, danke. Ja.
Ah.
Ja. Also nur zur Klarheit,
nicht gesehen.
Last of Us, Narcos und Game of Thrones habe ich dieses Jahr gesehen.
Game of Thrones? Ja. Dieses Jahr erst?
Ja.
Was ist denn da passiert? Hast du den Hype verpasst oder wie?
Es hat mich einfach nicht interessiert. Weißt du, dieses ganze Mittelalter-Fantasy-Gedöns geht mir sonst wo vorbei. Das ist einfach so vom Setting her interessiert mich das einfach nicht.
Okay.
Deswegen habe ich auch ewig lange gebraucht, um Herr der Ringe nachzuholen. Das war mir immer scheißegal.
Okay.
Und Game of Thrones ist für mich gemessen an den Maßstäben und dass das der größte Schissel der Welt war, eine der größten Enttäuschungen, die ich jemals mitbekommen habe. Die siebte Staffel ist für mich die mit Abstand beste.
Reden wir nicht drüber.
Die siebte Staffel finde ich hervorragend. Die achte habe ich noch nicht gesehen. Die siebte Staffel ist für mich wirklich French Kiss. Alles, was davor ist, mich langweilig as fuck. Ich warte mal.
Ich bin gerade halt, also ich finde genau dieses langweilig as fuck sehr, sehr angenehm und mag alles so die letzten beiden Staffeln gar nicht. Die letzte Staffel, die war für mich wie so ein Tritt in eine Eier. Also ich fand's ganz, ganz furchtbar. Man merkt halt auch, dass die da einfach gemacht haben, was sie wollten und es keine Vorlage gab.
Ja, George R. R. Martin ist einfach nicht mit dem Schreiben hinterhergekommen.
Ja, kommt ja immer noch nicht. Das ist mir mittlerweile aber auch egal, weil diese Serie mich so abgefuckt hat am Ende, dass ich auch keinen Bedarf mehr habe, die Bücher weiterzulesen. Weil du merkst nämlich schon im fünften Buch, dass er sich in eine Ecke geschrieben hat, dass es da, also im fünften Buch stirbt John, dass er sich in eine Ecke geschrieben hat, wo er nicht mehr so gut rauskommt. Und das ist ja schon in der Serie irgendwie ein bisschen weird gelöst.
Das ist merkwürdig gelöst, das stimmt.
Ja, genau. Also da merkst du schon, da sind schon halt die ersten Brüche. Und ja, dann am Ende war dann alles irgendwie nur noch so Spektakel-Popakel. Und das hat sich bei mir nicht...
Ich sag's dir ganz ehrlich.
Das fand ich ganz furchtbar.
Die erste Staffel, wie sie angefangen hat, war okay. Ja. Mhm. Das war wirklich nett, dass sich hier das Haus Stark so ein bisschen splittet und jeder geht so seinen eigenen Weg. Weißt du, John geht zur Nordwand, Arya, Eddard und die Rothaarige, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die machen sich alle auf nach Königsmund.
Sansa.
Sansa, dankeschön. Die zwei Kids bleiben daheim mit der Mutter. Alles okay, ja, mit hier dem Bastardsohn. Verstehe ich, alles klar, alles okay, jeder schmiedet zu seinem eigenen Plot, verstehe ich schon. Aber je weiter diese Serie fortschreitet, die Parteien, die dazukommen, da gibt es einige, die gehen mir sonst wo vorbei. Wirklich, komplett vorbei. Also zum Beispiel das ganze Ding mit dem... es tut mir leid, dass ich die Namen nicht mehr parat habe.
Die Sandsnakes? Die Dorn-Familie?
Oder die Dorn-Familie? Ja, das geht noch. Mit denen habe ich nicht so die Probleme. Mit wem ich richtige Probleme habe, zum Beispiel, Probleme unter Anführungszeichen, weil die mir einfach egal sind, ist alles das, was hier mit der Schwester der Königin von Winterfell zu tun hat. Weißt du, die sich dann...
Die sich durchs Mondloch stürzt.
Richtig, ja.
Genau. Lisa Aaron.
Wie auch immer sie heißt, ja. Der ganze Subplot ging mir sonst wo vorbei. Dann dieser mega sadistische Sohn, der dann König wird.
Ja.
Das ging mir hart am Popsch vorbei. Ja. Keine Ahnung, dass der Typi da denkt, eigentlich bin ich der echte Thronfolger und er versucht so seine Leute zusammen zu rotten, damit er zuerst die Bolt-Familie ausrottet und dann geht er weiter nach Königsmund. Ging mir genauso am Arsch vorbei. Ja. Es gibt ein paar Figuren, die sind mir echt ans Herz gewachsen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Okay. Also ich fand den fingerlosen Typen, nenne ich ihn mal, der ist echt, echt, echt sympathisch in meinen Augen. John und den Magierkollegen von John, nenne ich ihn mal.
Ja.
Den fand ich nett. Sein Love Interest fand ich echt nett. Weiß nicht. Sansa, finde ich, bekommt immer mehr und mehr Profil. Wen könnte ich da noch nennen? Hier den Schweinehund oder wie auch immer der hieß. Auf jeden Fall der Hund-Typi. Das ist mit meiner Meinung nach mit Abstand die interessanteste Figur der ganzen Serie.
Ja.
Hand aufs Herz und als der wieder Bruder? Auftaucht. Bitte?
Ach so. Der hat doch einen Bruder.
Der hat einen Bruder, der das ist Hund. Richtig.
Ja, genau.
Das ist richtig. Sein Bruder war mir egal, weißt du, aber als der in der siebten Staffel so seinen Moment hat, habe ich im Intro, also im Cold Open, ich bin aufgestanden und habe geklatscht. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich gesagt habe, ja, verflucht. Jetzt habe ich Bock auf diese Serie. Weil alles, was bis zur siebten Staffel passiert, war so, ja, nehme ich mit, hat leichte Highlights, hat aber auch sehr viel Zeug, das einfach durchrauscht, wo ich mir denke, Alter, geh vorbei, Folge. Ich habe mir das sowieso nur angeschaut, schade. Weil meine Freundin das unbedingt noch einmal sehen wollte, beziehungsweise weil ich mir mit ihr ausgemacht habe, pass auf, mir fehlt noch Game of Thrones, wir gucken uns Game of Thrones an, danach, wenn du fertig bist, dir fehlt The Wire, wir gucken uns danach The Wire an. Zuerst sehr deine gut. Lieblingsserie, danach meine Lieblingsserie.
Sehr gut. Aha.
Und wie gesagt, bei der 7. Staffel habe ich so dann endlich das Gefühl, die alle Puzzleteile liegen bereit, dass es ein Gesamtbild ergibt und dass es endlich so das Gefühl ist, jetzt geht es los. Und so im Laufe der 7. Staffel dieser Build-Up zu jetzt geht es los, fand ich einfach hervorragend, herausragend. Dass danach nur noch Dreck geschieht, das weiß ich. Das wurde überall erzählt, 17.000 Mal erzählt. Mir ist vollkommen egal, was danach geschehen wird. Wie gesagt, ich habe es bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Aber alleine dieser Aufbau innerhalb der 7. Staffel ist grandios in meinen Augen. Deswegen finde ich es ein Stück weit schade, dass die 7. Staffel auch so durchs Dorf getrieben wird und alles, was bis Mitte der 5. mindestens passiert, alles so richtig hart abfeiern.
Hm. Jetzt ist aber die wichtige Frage. Habt ihr The Wire schon angefangen?
Nee. Wir haben gesagt, wir fangen mit The Wire erst an, wenn wir hier fertig sind mit Game of Thrones. Weil sie hat einen Hasscharakter, der bei The Wire auftreten wird und der eine wichtige Figur bei The Wire ist. Und das habe ich ihr nicht gesagt.
Wer denn?
Der Puffbetreiber.
Der ehemalige. Ah, ja klar, stimmt. Ja. Mhm, Littlefinger, genau.
Genau, richtig, ja. Ich habe all die Namen vergessen, es tut mir so leid.
Ja. Peter Capaldi?
Ja.
Nee, das war der ehemalige Dr. Who.
Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß nur, in The Wire spielt er Thomas Cacchetti.
Ja, auch eine tolle Figur, ja.
Mhm. Und sie hasst diese Figur abgrundtief.
Ach, die wird sich trennen können. Cacchetti kommt ja auch erst dritte oder vierte Staffel.
In der dritten Staffel kommt er erst vor, ja.
Ach, das wird sie aushalten. Ja. Ich glaube an sie.
Und wie gesagt, Pedro Pascal hat eine Nebenrolle in ein paar Folgen.
Stimmt, da kam die ja her.
Genau.
Sehr gut.
Wo er ja hier quasi um Peter Dinklages Ehre kämpfen soll, damit er nicht getötet wird, eben gegen den Bruder von dem Hunde. Gesicht, keine Ahnung, wie der hieß. Aber du weißt,
den Mountain.
Genau.
Der Mountain, ja. Der Berg.
Genau, wo ihm dann die Augen wunderschön ausgedrückt werden.
Ja, ich finde auch, Pedro Pascal macht die Staffel 4 ein bisschen besser und deswegen ist es so schade, dass der so schnell wieder weg ist.
Finde ich auch, weil auch seine Figur hat interessante Züge, wirklich interessante Züge eigentlich.
Ja.
Und dass der nur so kurz da hineingeworfen wird, ist wirklich unheimlich schade.
Ja.
Und die dritte Serie, die ich gesehen habe mit ihm dieses Jahr, war eben Narcos. Und Narcos ist so eine Serie, wo ich sage, ja, ist okay, mal gesehen zu haben, aber so schnell, wie ich sie gesehen habe, habe ich sie vergessen.
Spielt ihr da, also ich habe bei Narcos tatsächlich nur die erste Staffel gesehen, spielt er in den weiteren Staffeln auch mit?
Ja.
Okay.
Also in den ersten beiden Staffeln spielt er ja hier den zweiten Detective. Und in der dritten Staffel ist der Hauptdetektiv, dessen Gedanken wir hören die ganze Zeit aus dem Off, spielt er nicht mehr mit und da ist er dann der Hauptdetektiv, nenne ich einmal, der so eine neue Gruppe um sich herum schaut.
Ah, okay.
Huh. Ja.
Mein Schauspielmensch des Jahres.
Ich finde es beruhigend, dass du Game of Thrones nicht hemmungslos abfeierst. Denn,
ich feiere die 7. Staffel hemmungslos ab. Das muss ich zugeben. Aber
ja, das ist okay. Soweit kam ich ja nie. Mich hat es ja Anfang der 2. Staffel schon vertrieben. Insofern ist das beruhigend. Ja. Genau, Schauspielmenschen, ich habe mal zwei, ein, weil der in sehr vielen, sehr guten Filmen dieses Jahr zu sehen war, und zwar heißt er Mirai Moriyama, und den fand ich damals schon in einem Film namens Fish Story ganz, ganz wunderbar, wo er einen Superhelden-Schiffskellner spielte und die Welt rettet. Und dieses Jahr war er unter anderem in Shin Kamen Rider, der Bösewicht. Er war ein Bergmensch in einem Film namens Mountain Woman, und er war ein Mensch in dem neuen Shinya Tsukamoto-Film. Und er macht es immer wieder großartig. Er ist eigentlich Tänzer, und das sieht man wunderbar im Schauspiel. Der hat es sehr drauf, sich zu bewegen. Und das ist ganz wunderbar. Und ich muss mehr von ihm sehen. Und habe ihn jahrelang vernachlässigt. Das tut mir sehr leid. Und abgesehen davon hätte ich noch eine Dame, die ihr vielleicht eher kennen könntet. Und zwar Rinko Kikuchi. Kennt ihr die?
Nee. Vom Namen her nicht, nee.
Vom Namen her nicht. Die war in so Filmen wie Babel oder Pacific Rim.
War der nicht gesehen. Babel, glaubst du, ich gucke mir freiwillig einen Inarito-Film an?
Ja, aber vielleicht hast du es ja mitbekommen, dass sie da dabei war.
Nee, sorry.
Aber Lisa, vielleicht der Pacific Rim gesehen?
Nee, nüschte davon.
Och, och. 47 Ronin.
Oh Gott, ja, aber wen hat sie da gespielt? Aber nicht die Sexfrau, oder?
Wahrscheinlich doch die Sexfrau, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist schon ich weiß nicht, wen sie da gespielt hat. Sie ist auf jeden Fall die eine japanische Schauspielerin, die in Hollywood irgendwie Erfolg hatte. Und sie hat dieses Jahr dann tatsächlich das erste Mal im japanischen Film eine Hauptrolle gespielt und das fantastisch gut gemacht als so ein bisschen gesellschaftlich untaugliche Frau, die zur Beerdigung ihres Vaters muss, unterwegs Kevin allein zu Hause mäßig an der Raststätte vergessen wird und dann eben per Anhalterin 658 Kilometer durchs Land reisen muss, ist ganz grandios, ist überhaupt nicht witzig, auch wenn es so klingt, und hochgradig deprimierend und schrecklich und wunderbar. Kann ich nur empfehlen, mit einem Soundtrack von dem Gitarristen von Sonic Youth, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wunderbarer Film, und sie hat das ganz großartig gespielt. Sehr beeindruckend. Ja.
Tja.
Dass ihr die nicht kennt, ist schon erstaunlich.
Ja, Entschuldigung.
Es tut uns leid.
Ja. Schämt euch alle. Schämt euch.